Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast-Folge 196. Thorsten Habener, Gedankenleser. Ich weiß, was du denkst. Ist die Realität eine Illusion? Seit über 20 Jahren verblüfft Thorsten Habener mit außergewöhnlichen mentalen Fähigkeiten seine Zuschauer im TV und auf der Bühne dieser Welt. Hunderttausende verfolgten bereits weltweit staunend sein Schaffen und blieben rätselnd zurück. In Gedankenleser zeigt Thorsten Habener die Essenz seines Wissens und seiner Erfahrung der letzten beiden Dekaden. Ich durfte den Mentalkünstler live in Lüneburg erleben. In unserem Interview, das wir sehr spontan vor der Show führten, spricht Thorsten über die Magie der Körpersprache und wie er selbst seine einzigartigen Fähigkeiten entdeckt und entwickelt hat. Nur Thorsten Habener schafft es, Gedankenlesen, Körpersprache und Intuition mit einem Hauch von Magie zu verbinden.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Ich habe schon das erste Lächeln kassiert von meinem Gast. Ich verrate euch gleich, wer das ist, aber ich sage erstmal herzlich willkommen zu Erfolg braucht Verantwortung. Erfolg braucht auch nicht nur Verantwortung, sondern es braucht Leute, die sich richtig damit auskennen. Und jeder ist Experte auf seinem Gebiet. Ich habe hier den Mentalisten, den Gedankenleser, denjenigen, der richtig tief in die Psyche der Menschen hineinschauen kann, Thorsten Habener. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Es ist so cool und ich liebe es, wenn es so spontan kommt. Siehst dann einfach, du heute noch vor dem Auftritt hier in Lüneburg, in dem berühmten Kulturforum, Thorsten kommt. Ja, aber du müsstest um 16.30 Uhr da sein und ich habe gesagt, okay, dann bin ich spontan, dann mache ich das.
Ja, das stimmt. Ursprünglich kam ja die Anfrage von dir und dann haben wir gesagt, wir machen das über Zoom. Und jetzt hat gerade meine Presseagentin hat mit mir telefoniert und gesagt, ja, könnte man das vielleicht noch vorher machen? Da bist du ja sowieso schon in Lüneburg und das bietet sich dann ja wirklich an und dann bist du direkt hier. Also Spontanität, wunderbar.
Das finde ich gut. Ja. Wir haben dich schon öfter auf der Bühne im Fernsehen gesehen. An und für sich bist du ja Übersetzer, habe ich gelesen. Du bist Übersetzer gewesen für Französisch und also Englisch.
Vielleicht sollte man sagen, ich habe das studiert. Oh. Ja, aber ich habe in dem Beruf nie gearbeitet und ich habe auch schon all die Dinge, mit denen ich mich jetzt beschäftige, mit denen habe ich mich beschäftigt bereits vor dem Studium, während dem Studium und auch nach dem Studium. Also ich bin studierter Übersetzer, das kann man sagen, aber das ist nie Teil meiner wirklichen beruflichen Laufbahn gewesen.
Aber sehr früh hast du dich für was ganz anderes interessiert, nämlich du hast die Leute fasziniert mit Zauberei, richtig?
Das ist richtig.
Und das machst du heute immer noch im kleinen Kreise oder privat?
Also ich mag das immer noch sehr. Ich liebe die Zauberkunst. Ich habe allerdings nach meinem Studium, also ich habe auch während meinem Studium noch gezaubert, damals ganz klassisch als Tischzauberer, also habe auch davon gelebt, habe auch nach meinem Studium eine Zeit lang davon gelebt, Close-Up-Zauberer zu sein. War so in ganz Deutschland unterwegs auf Veranstaltungen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich aber das Genre gewechselt. Das heißt, ich bin von dem klassischen Zauberer zum Mentalisten geworden. Da gibt's ja auch eine große Schnittmenge. So ist es nicht. Also die Wurzeln sind schon sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und ein großer Teil dessen, was ich auf der Bühne zeige, hat ja auch immer noch mit Illusion zu tun. Also es ist ja nicht alles echt, was da auf der Bühne passiert. Das ist ja ein Abendprogramm, es ist ein Unterhaltungsprogramm. So dass die Zauberei immer noch ein Teil meines Lebens ist. Aber das Genre selbst habe ich komplett gewechselt.
Aber mittlerweile verzauberst du und faszinierst Menschen auf der Bühne, indem du augenscheinlich ihre Gedanken liest. Mhm. Wie hast du diese Begabung entdeckt? Wie hast du gesagt, ich kann da in die Menschen mehr hineinspüren als andere?
Also es gab tatsächlich in meinem Studium gab es einen Schlüsselmoment. Da saß ich mit meiner Kollegin in der Dolmetscherkabine. Und ich habe gedolmetscht. Und ich hatte den Eindruck, ich bin an dem Tag echt gut drauf. Ich bin näher am Redner als sonst. Ich habe ich habe einen ganz starken Zugang zu dem, was passiert. Und dann habe ich irgendwann zu meiner Kollegin in der Kabine gesagt, gleich macht er einen Witz. Und dann hat er einen Witz gemacht. Und er sagt, und jetzt gleich zählt er ein paar Fakten auf. Und dann hat er angefangen, ein paar Fakten aufzuzählen, der Redner. Und dann habe ich gesagt, gleich kommt er zum Ende. Und dann hat er gesagt, um abzuschließen, möchte ich noch Folgendes betonen. So dass ich immer vorher wusste, was als Nächstes passiert. Und das war insofern ein Schlüsselmoment, weil mir in dem Moment, wo ich das gemacht habe, erstmal selber gar nicht klar war, was da passiert ist, warum ich das wusste. Und habe dann begonnen, mich mit viel mehr noch mit Verhalten anderer Menschen auseinanderzusetzen, wie sich unsere Gedanken auf unser Verhalten auswirken. Da ist natürlich auch das Thema Körpersprache mit drin. Das hören wir vielleicht schon hier im Hintergrund. Es ist kein Soundcheck für meine Show.
Das ist nicht deshalb schlimm.
Könnte es sein, dass das ein oder andere Geräusch hier auf dem Podcast mit drauf ist. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, und das mag ich ja auch gerne. Ich mag diese Atmosphäre auch sehr gerne. Aber um deine Frage zu beantworten, das war sicher ein Schlüsselmoment, dieser Moment in der Dolmetscherkabine.
Das ist irre. Mir geht das manchmal so im Coaching, im Business-Coaching. Menschen erzählen mir etwas und ich sage innerlich schon,
genau.
Ich glaube, ich weiß noch, worauf das hinausläuft. Oder du sprichst mit Menschen und sie erzählen davon irgendeinem Problem und du weißt, das ist nicht dein Problem. Genau. Das ist nicht das, worum es geht. Du sagst einen bestimmten Satz und auf einmal fangen die an zu weinen, die fallen in Tränen oder ähnliche Dinge. Und das geht dir wahrscheinlich auch so oft. Wie reagieren denn Menschen, wenn sie sagen, woher kann der das wissen?
Naja, ich würde erst mal, also mich interessiert das, was du sagst gerade, weil du sagst, es geht dir manchmal im Coaching so und du kennst dieses Gefühl. Und was glaubst du, woher kommt das? Warum weißt du das? Warum weißt du, was im Coaching als Nächstes mit demjenigen passiert, den du gerade coachst?
Weil ich mich intensiv mit Menschen beschäftige und sie sehr, sehr genau beobachte. Ja. Also nicht nur in die Augen schaue, ich schaue in ihre Körpersprache, ich schaue, wie sitzen die, was machen die da, flitzen die rum, sind sie gelangweilt, sind sie interessiert, machen sie die Augen auf. Also viele Dinge, das kann ich ja, und das Schöne ist ja, das kannst du ja gar nicht bewusst wahrnehmen. Das meiste nimmst du unbewusst wahr und du reagierst drauf. Ich bin immer wieder fasziniert, vielleicht ist es eine Gabe, dass es mir immer wieder gelingt, Menschen anzusprechen, ob es am Telefon ist, innerhalb von 30 Sekunden lachen die, wir sind vertraut, die erzählen mir Dinge, wo ich dann denke, da müsste man sich schon sehr gut kennen, bis ich das jemand erzähle. Ja. Also ich glaube, das ist auch eine deiner Begabung, Vertrauen aufzubauen auf der Bühne, dass die Leute wissen, der macht keinen Blödsinn mit mir.
Also das ist sicher eine Kernkompetenz, ne? Sich schnell mit anderen Menschen zu verbinden. Ich halte sogar einen Vortrag genau darüber, der heißt Connect, wo es nur darum geht, wie verbinde ich mich mit anderen Menschen. Und interessanterweise ist das auch der Teil, der am meisten für Business-Coachings bei mir nachgefragt wird. Wie verbinde ich mich mit anderen? Das geht also weit über die Körpersprache hinaus. Das ist, wie du gesagt hast, es geht um ein komplettes Beobachten, um ein genaues Mitkriegen, was so los ist. Sich ein komplettes Einlassen auf die andere Person und irgendwann kannst du dann diese Verbindung herstellen. Und das ist sicherlich eine der wichtigsten Kompetenzen, die ich auch als Bühnenkünstler habe.
Nun mag man ja Menschen nicht bloßstellen. Hast du ethische Grundsätze auf der Bühne?
Ja, also der erste ethische Grundsatz ist, stell niemanden bloß.
Okay.
Wenn ein Witz gemacht wird, dann immer nur über mich.
Okay.
Ich würde nie einen Witz machen über jemanden, der da steht. Ja. Ja. Wenn einer die Torte ins Gesicht kriegt auf der Bühne, dann bin grundsätzlich ich das. Und ansonsten ist es mein Ziel, Menschen zu inspirieren, zu unterhalten und vor allen Dingen auch zum Staunen zu bringen.
Das liebe ich an deinen Bühnenshows, weil ich genau das spüre. Das spiegelst du wieder. Dass du nicht über die Menschen stellst, sondern auf Augenhöhe mit ihnen kommunizierst und sagst, boah, das habe ich jetzt in dir gelesen. Ja. Und dann sind die fasziniert. Es gibt ja leider viele Mentalisten, die sich über die Menschen stellen. Und dann bist du ganz klar und sagst, oh Gottes Willen, wie hätte er es wissen können? Der hat mich ja richtig ausgezählt. Und ich glaube, das tut man einfach nicht.
Ich glaube auch, dass das nicht wirklich die spannende Frage ist. Also wie hat er das gemacht, ist eine interessante Frage. Aber das ist nicht das Gefühl, mit dem ich die Leute rausschicken will. Ich will die Leute rausschicken mit einem Gefühl der Inspiration. Die Welt ist toll und da gibt es tolle Sachen, die man entdecken kann. Und da gibt es ganz faszinierende Themen. Und sich mit anderen Menschen in echt zu verbinden, nicht nur über einen Bildschirm und gemeinsam Erlebnisse schaffen, das ist echte Magie. Und also es gibt einen Grund, also es gibt keinen Grund, es gibt einen schönen Satz von Pablo Picasso, der immer gesagt hat, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und das finde ich ist die schönste Definition davon, wie man Menschen inspirieren kann, egal ob das jetzt gemalte Bilder sind wie bei Picasso, ob das ein Abendprogramm ist wie bei mir. Und ich möchte mich jetzt sicherlich nicht neben Picasso stellen. Ich möchte einfach nur sagen, die Art und Weise, andere Menschen auf eine andere Ebene zu bringen in ihrem Denken, dazu zu bringen, anders zu sein als davor, das wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und das ist mein Ziel. Und vielleicht ist das auch tatsächlich der ethische Grundsatz.
Was für eine schöne Metapher, den Staub des Alltags von der Seele zu waschen.
Picasso war schon ein Könner. Der wusste schon, wie es geht.
Lass uns mal noch bei diesem profanen Gedankenlesen bleiben.
Ja.
So, würden viele denken, ja, der kann doch nicht wirklich Gedanken lesen. Aber kann man das lernen?
Naja, schau, ich habe das gelernt. Jetzt spielt er sicherlich mit, dass ich eine gewisse Begabung dafür habe. Ich habe meinen ersten Auftritt gemacht mit 13. Ganz klassisch, als Zauberkünstler. Ne? Ich habe mit Kartentricks und mit ganz klassischen Sachen auf der Bühne gestanden. Und eines der ersten Experimente, die ich damals schon gemacht habe, und ich sage auch bewusst Experimente, war, dass im Publikum ein Ball versteckt wurde. Und ich habe diesen Ball wiedergefunden, in dem die Person, die den Ball versteckt hat, intensiv gedacht hat, wo sich dieser Ball befindet. Und es gibt keinen Trick. Die Fähigkeit ist echt. Also es ist wirklich beobachten und sich auf den anderen einlassen. Ich habe das in einem Buch gelesen, dass man das machen kann und habe das bei meinem ersten Auftritt in meinem jugendlichen Leichtsinn in Navität, habe ich gesagt, ich mache das einfach mal und das hat funktioniert. Und das, das mache ich heute noch übrigens. Also dieses Experiment ist bis heute in meinem Abendprogramm, jetzt heute Abend mache ich es nicht, aber teilweise spiele ich es noch. Ich bringe anderen auch in meinen Workshops bei, wie das geht, weil darum geht es nämlich auch, eine echte Verbindung herzustellen. Und die Fähigkeit, die habe ich ziemlich stark ausgebaut. Und bei diesem ersten Auftritt mit 13 habe ich für mich schon gemerkt, erstens, ich stehe sehr gerne vor Leuten und unterhalte die. Für viele Menschen wäre das ein Gräuel, sich vor andere zu stellen und die zu unterhalten. Nee, bei mir ist das etwas, wo ich gemerkt habe, ich mache das gern, mir macht das Spaß. Und es ist etwas, das mir tatsächlich auch liegt. Also es geht mir leicht von der Hand. Also ich mag es nicht nur, sondern es geht mir auch leicht von der Hand. Anders als zum Beispiel Gitarre spielen, das mag ich sehr gern, aber da werde ich nie eine Meisterschaft drin erreichen, weil mir das bisschen Begabung, was andere haben, oder mehr haben als der normale Mensch, das fehlt mir da halt einfach. Also bin ich ein passabler Gitarrist, aber da wird nie wirklich groß was draus werden.
Ja, das haben wir beide eben entdeckt. Du spielst Gitarre, Bluesgitarre. Nun muss nicht jeder gleich B.B. King sein. Da gab es ja nur einen B.B. King von. Genau. Ich spiele ein bisschen Saxophon. Und es ist ja wichtig, dass wir das selber mögen, dass wir uns unterhalten damit. Und wenn wir anderen eine Freude machen, ist das cool.
Genau, wobei ich dann jetzt gerade den Unterschied darin sehe. Beim Gitarrespielen mache ich mir selber eine Freude. Also das ist wie eine Meditation, ja. Aber nicht für andere. Dagegen bei diesem ersten Auftritt mit 13 habe ich gemerkt, oh, das macht anderen Spaß. Mhm. Die haben danach noch darüber gesprochen. Die haben mich teilweise 5-6 Tage später, haben die mich angesprochen auf diesen Auftritt, wie gut ihnen das gefallen hätte. Und das war sicherlich jetzt im Rückblick einer der wichtigsten Momente auch in meinem Leben, war dieser Auftritt, weil wenn der einfach nicht gut gelaufen wäre, warum auch immer, weil ich einen schlechten Tag gehabt hätte oder weil die Auswahl der Tricks nicht gut gewesen wäre oder vielleicht auch, wenn ich diesen Ball nicht gefunden hätte, dann wäre vielleicht mein ganzes Leben anders verlaufen. Also das war schon ein wichtiger Schritt für mich zu sehen, aha, ich mag das gern, ich stehe gern vor Leuten, ich würde gerne auch damit irgendetwas machen.
Nun ist es ja so, wenn du im Publikum Leute sitzt, die dann so, ich kenne das natürlich auch, ne? Die sitzen noch alles Blödsinn, alles gelogen gemacht. Wie gehst du mit Skeptikern um?
Ich hab die nicht mehr.
Ah.
Also das ist vielleicht der Vorteil, wenn man älter wird. Also ich bin jetzt ja über 50 und mache das Ganze, wie gesagt, seit ich 13 bin und habe 1998 auch meine erste Firma gegründet. Also ich weiß auch die Unternehmerseite dahinter. Ja. Also das Unternehmertum ist übrigens auch etwas, was ich sehr mag. Ich liebe das, Unternehmer zu sein.
Wir brauchen mehr davon, glaube ich.
Ich finde auch. Wir brauchen vor allen Dingen Leute, die gerne eigenverantwortlich die Unternehmen gründen und für sich selbst auch sich verantwortlich fühlen. Und das ist auch etwas, das ich recht früh gelernt habe. Showbusiness besteht aus zwei Wörtern, nämlich Show und Business.
Genau.
Und wenn du eins von beiden nicht kannst, wirst du damit nicht erfolgreich sein. Also ich kenne wahnsinnig viele Künstler, die wirklich tolle Künstler sind. Und das sind halt Künstler, die aber diesen Business-Part derart vernachlässigen, dass sie leider nie wirklich erfolgreich wurden mit dem, was sie machen. Obwohl sie wirklich richtig gut sind darin. Und dann kenne ich Business-Leute, die wären gerne Künstler, aber denen fehlt halt diese Show-Ader. Die haben es auch nie wirklich weit gebracht, weil das sind dann Leute, die wahrscheinlich eher besser darin wären, andere zu promoten, das zu machen. Oder im Vertrieb zu arbeiten für Menschen, die das wiederum sehr gut können. Und ein richtig erfolgreicher Künstler vereint beides. Also ich habe kürzlich die Doku gesehen von Quincy Jones. Und das kann ich nur an alle Hörer weitergeben. Ich habe seit langer Zeit nichts derart Inspirierendes gesehen, wie diese Doku auf Netflix über Quincy Jones, der einer der größten Musikproduzenten des letzten Jahrhunderts, man könnte sagen, der Musikgeschichte war. Ja. Und was mich daran so unfassbar inspiriert hat, ist, wie der diese Welten vereinigt hat und vor allen Dingen mit welchem Fleiß und mit welcher Hingabe der an die Sache gegangen ist. Er hat dann erzählt, er war mit Dizzy Gillespie, das war ein großer Bebop-Jazz.
Ja, und zwar, der hatte eine Trompete, die ging nach oben.
Ganz genau, war
ganz
das erste
cool.
Mal, dass ich die
ganz
gesehen
cool.
Habe. Das waren die großen Jazzer der damaligen Zeit. Mhm. Er hat erzählt, er war in der Band von Dizzy Gillespie und sie haben 70 Abende hintereinander gespielt. Jetzt spiele ich heute hier das vierte Mal hintereinander und merke schon, dass es anstrengender ist. Ich beschwere mich nicht, ich liebe meinen Beruf, aber ich merke nach viermal schon, das ist anstrengend. Mhm. Und diese Typen haben 70 Mal hintereinander gespielt.
Wahnsinn.
Und das ist Fleiß. Ja? Und das ist Hingabe. Und der fand es toll. Na, jetzt haben wir das Licht wieder.
Ja, das macht nichts.
Er fand es toll. Und trotzdem hat er aber auch das Unternehmerische da hinten. Das hat er ziemlich gut hingekriegt. Das heißt, er hat gut delegieren können. Er hat die richtigen Leute um sich herum gehabt. Er hat auch immer darauf aufgepasst, dass das auch läuft. Zumindest nach den ersten paar Jahren hat er das recht schnell rausgefunden. Also große Inspiration ist diese Netflix-Doku. Kann ich nur allen Menschen, die auch unternehmerisch tätig sind, wärmstens ans Herz legen. Ihr werdet es genießen. Das ist wirklich toll.
Da bin ich gespannt. Nun geht ja nicht immer alles gut auf der Bühne. Und manchmal sind so Dinge, wo du, was war so deine größte Herausforderung, an die du dich noch gerne erinnerst, weil du ganz viel Schweiß auf der Stirn hattest und du dich nicht so wohl fühlst?
Ja, also ich kann dir ein Beispiel geben von gestern Abend. Ja, ich habe gestern Abend gespielt in Bielefeld. Also die Aufzeichnung, die wir gerade machen, die findet ja statt in Lüneburg. Mhm. Und ich komme gerade aus Bielefeld, wo ich gestern Abend mit dem aktuellen Programm gedacht habe.
Ist eine ganz fürchterliche Stadt, muss ich dir sagen, weil da bin ich zu schnell gefahren. Bielefeld, 29 Kilometer zu schnell. Ah, und das möchtest du nicht.
Erstmal weg. Ne?
Nein, das nicht zum Glück, aber die Summe ist schon ein bisschen unverschämt, muss ich sagen.
Ja gut, der Staat greift da ganz ordentlich zu, egal.
Ja.
Und gestern Abend hatte ich eine große Herausforderung, weil ich hatte eine Dame auf der Bühne, die ganz kurz vor der Auflösung von einem Effekt sagt, mir geht's gerade nicht so gut, ich muss mich wieder hinsetzen. Ich setze mich wieder hin, wo ich gesagt habe, ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, setz dich doch mal hier auf die Bühne. Und habe ich natürlich dafür gesorgt, dass es ihr gut geht, weil ihr war furchtbar schwindelig und plötzlich wurde ihr ganz schummrig. Ich nehme an, die war einfach wahnsinnig aufgeregt.
Mhm,
und das sind Momente, wo es dann natürlich schwierig wird, weil die Unterhaltung plötzlich nicht mehr so stark ist. Also jeder hat natürlich dann auch Sorge, was passiert mit diesem Zuschauer auf der Bühne.
Mhm.
Also das war ein Moment, der mich sehr gefordert hat, aber er ging gut aus. Also es ging ja recht schnell wieder besser und wir konnten dann auch das Ganze zu Ende führen. Aber das ist so das Letzte, wo ich mich dran erinnere, wo es wirklich schwierig wurde.
Da muss man ziemlich cool bleiben.
Ja, das ist ja wichtig, weil ich sehe mich ja an so einem Abend nicht nur als Unterhalter, das ist eine Form, die ich habe, aber letzten Endes bin ich ja die Führungskraft des Abends, also um das mal in den Business-Kontext zu bringen. Und die Leute kommen gerne zu jemandem, wenn sie wissen, der hat das Ding in der Hand, der ist der Kapitän, der weiß genau, wie es geht. Da muss also diese Souveränität, die muss immer bestehen bleiben.
Mhm.
Und in solchen Momenten zeigt sich dann allerdings, ob du das kannst oder nicht.
Klar.
Weil führen ist ja einfach, wenn alles leicht läuft. Mhm, ja, also dann ist das easy.
Ja.
Was wirklich in einem steckt, das zeigt sich ja dann, wenn es halt eben gerade nicht so richtig läuft. Und hat aber, wie gesagt, auch gestern Abend sehr gut geklappt. Und ich denke, dass diese Rolle als Führungskraft, um das auch nochmal in den Business-Kontext zu bringen, das ist die in dem Moment dann noch wirklich gefragt ist. Also nicht, oh Gott, was mache ich jetzt? Weil dann wäre sie noch unsicherer geworden, sondern zu sagen, dir geht's nicht so gut, in Ordnung, komm, wir nehmen mal einen Stuhl, setz dich mal kurz hin, konzentriere dich mal auf deine Atmung, hier hast du was zu trinken und auch eine Suggestion zu setzen und zu sagen, es geht dir sicher gleich wieder besser. Erlaub dir einfach mal, dich jetzt auch so gut zu fühlen, wie es geht. Und es hat geklappt, es ging ja tatsächlich sehr schnell wieder sehr gut.
Prima. Jetzt werden wir den Zuhörern mal etwas erfahren, was wahrscheinlich die meisten überhaupt nicht wissen, nicht ahnen.
Hm.
Du bist ja auch Coach, zertifizierter Coach der hawaiianischen
Hunerphilosophie.
Oh, du bist vorbereitet, ja.
Der Mensch, der sich nicht vorbereitet, ist ein Idiot. Ne?
Wer nicht gut voraussieht, hat selten das Nachsehen.
Ah, das ist so. Wir beide müssten öfter mal was zusammen machen. Aber erzähl uns doch mal, was ist das? Was hat es damit auf sich?
Also, die Hunerphilosophie ist eine Lebensphilosophie, mit der kam ich in Kontakt. Mhm. Kurz nach dem Abitur hat mein Vater mir ein Buch geschenkt und hat gesagt, Thorsten, das könnte dir gut gefallen. So wie ich dich einschätze, ist das ein Buch für dich. Ich habe es gelesen, ich fand es toll. Okay. Das war ein Buch von einem Mann, der heißt Serge King. Und dieses Buch hat mich unglaublich begeistert, denn es ging darum, anders zu denken. Es ging darum, die Welt anders zu sehen. Es ging darum, schnell Perspektiven wechseln zu können. Es ging um 7 Prinzipien. Mhm. Das erste Prinzip war, die Welt ist das, wofür du sie hältst. Das zweite Prinzip ist, es gibt keine Grenzen. Das dritte Prinzip ist, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und es ist bei mir auf absolut fruchtbaren Boden gefallen, weil also allein schon dieses erste Prinzip, die Welt ist das, wofür du sie hältst. Das bedeutet ja, es ist halt eben nicht alles so, wie du denkst, sondern es ist so, wie du es hältst. Was wiederum dann ja im zweiten Schritt bedeutet, die Welt ist eben nicht immer das, wofür du sie hältst. Oder wenn wir beide miteinander reden. Mhm. Oh, jetzt hören wir schon hier.
Ah.
Alles Teil der Vorbereitung. das bedeutet, diese Prinzipien, die haben mich unglaublich fasziniert und die haben dafür gesorgt, dass ich tatsächlich anders gedacht habe. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir haben können, dass wir flexibel im Denken werden, dass wir auch mal uns erlauben, andere Dinge zu denken und dadurch auch andere Dinge zu tun. Und das ist auch ein Teil dieser Philosophie, dass sie sagen, gute Gedanken sind toll, aber gute Gedanken alleine bringen gar nichts, wenn sie nicht zu den richtigen Handlungen führen. Und was sind richtige Handlungen im richtigen Moment? Was ist Harmonie? Das sind alles Fragen, die ich in dieser Philosophie beantwortet bekommen habe. Und ich habe mich seither sehr intensiv mit dieser Philosophie beschäftigt. Würde auch tatsächlich sagen, dass aus mir niemals der Unterhalter, auch der Unternehmer geworden wäre, der ich jetzt bin. Ja. Dass ich auch meine Bücher sicher anders geschrieben hätte, wenn ich diese Philosophie nicht für mich entdeckt hätte. Und irgendwann, das war auch sehr, sehr lustig, habe ich dann mal im Internet geschaut, ob man sich denn in Deutschland auch weiterbilden kann in dieser Philosophie. Mhm. Und da sehe ich einen Namen, inzwischen ein sehr guter Freund von mir, Dominik Czuczynski. An der Stelle herzliche Grüße, ein fantastischer Coach und ein sehr guter Freund von mir inzwischen. Da sage ich, Czuczynski, ich kenne doch den Namen Czuczynski. Das war eine gute Bekannte meines Vaters. Die hatte einen Sohn, ich glaube, der heißt auch Dominik. Und dann habe ich den mal getroffen, weil das Witzige ist, es war 3 Orte neben dem Ort, wo ich wohne. Da wohnt der. Zufall, wenn man an Zufälle glaubt, ja. So, dann fahre ich da hin und sage, hör mal, du bist doch der Sohn von der Bekannten meines Vaters, ne? Und sagt sie, ja, ja, unsere Eltern, die kennen sich gut. Dann sage ich, wie kommst du denn zur Huna-Philosophie? Mhm. Sagt sie, ach du, vor kurzem, also nicht vor kurzem, sondern so vor einigen Jahren, da hat dein Vater, hat meiner Mutter mal ein Buch geschenkt von Serge King und das hat er mir weitergegeben. Dann sage ich, aha, da haben wir schon mal dieselbe Inspirationsquelle. Und der hat das dann allerdings wirklich zu seinem Beruf gemacht. Der ist dann auch ganz viel nach Hawaii geflogen und hat bei Serge King selbst gelernt. Das habe ich inzwischen auch gemacht. Und das ist praktisch mein Zugang zu der Huna-Philosophie. Und in der habe ich mich dann auch vom Dominik zum Coach ausbilden lassen und nutze die auch sehr viel in meinen Business-Coachings.
Faszinierend. Und jetzt können wir darauf noch eingehen, dass du ja dein Wissen auch weitergibst, nicht nur als Coach, sondern in Büchern.
Ja.
Und das eins der ersten Bücher kenne ich hier. Mhm. Ich weiß, was du denkst. Ich glaube, 2009 erschienen ist das richtig?
2008 habe ich es geschrieben. Lass mal kurz schauen.
Oh, ja, es ist schon eine andere Auflage, ganz klar. Ne?
Und Original 2009, richtig, hast recht. Genau. Okay. 2008 habe ich es geschrieben. Ja. Das war das erste, genau.
Das erste.
Ich weiß, was du denkst, ja.
Sag mal ganz kurz, damit auch die Menschen das kaufen können, worum geht es dabei?
Also in Ich weiß, was du denkst, habe ich alles, was ich über das Gedankenlesen, also darüber, wie man, aber wirklich im Alltag, weil du sitzt im Café, kommt jemand rein, du willst einschätzen, wer ist das, was hat der wohl für einen Beruf, was ist das für eine Person, was könnte die vor Vorlieben oder Abneigungen haben, wie kann ich mich mit der schnell verbinden? Alles, was ich darüber wusste, bis 2008 habe ich in dieses Buch geschrieben. Es geht also auch um Körpersprache natürlich und es geht interessanterweise, wenn du siehst, ich habe eben über die Huna-Philosophie erzählt, ja. Kapitel 1, die Welt ist das, wofür wir sie halten. Ja, Kapitel 2, der Körper verrät unsere Gedanken. Ja. Dann hier, es gibt keine Grenzen, ist tatsächlich auch, also ein kurzes Mentaltraining ist mit drin. Das ist so eine Einführung in meine Kunst des Gedankenlesens, aber nicht für die Bühne. Da kann man das natürlich auch benutzen, ja, aber tatsächlich für den Alltag und sehr viel fürs Business. Also sehr viele Vertriebsleute, sehr viele Führungskräfte haben mich angerufen, nachdem sie dieses Buch gelesen haben. Und haben gesagt, würdest du darüber auch mal einen Workshop halten? Und so kam ich auch in diese Workshop-Szene dann tatsächlich rein. Das heißt, anders als bei vielen anderen war ich jetzt nicht jemand, der ein Buch geschrieben hat, weil er schon ganz lange Workshops gegeben hat, sondern ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich auf der Bühne stand und diese Erfahrung gemacht habe. Und daraus sind dann die Workshops entstanden.
Aber ein Buch hat nicht gereicht. Du hast gesagt, ich muss noch ein anderes Buch haben. Das heißt, ohne Worte, was andere über dich denken. Das ist sozusagen die andere Seite.
Ganz genau. Da? Naja, also das ist ja auch schon ein bisschen her, ohne Worte. Da geht es auch um Körpersprache. Also insgesamt habe ich ja 7 Bücher geschrieben, das aktuellste.
7 Bücher, das ist unglaublich.
Und das aktuellste handelt von Manipulation. Ein Buch ist auch in Ordnung. Ja. Es kommt ja nicht auf die Quantität, sondern auf das, was drinnen steht.
Genau. Ja.
Und das ohne Worte ist tatsächlich, das meiste davon ist Körpersprache. Also hier, der Dating Code war natürlich auch immer ein großes Thema. Ne? Körperlesen im Berufsleben. Wer lügt, will nicht durchschaut werden. Wie man eine Lüge durchschaut. Das sind Themen, die in ohne Worte eine Rolle spielen.
Wunderbar. Thorsten, jetzt nähert sich doch langsam der Zeitpunkt, wo du auf die Bühne musst. Ein bisschen ist es noch hin. Ja. Aber mal so zum Schluss, wenn du unseren Zuhörern, besonders den Businessleuten, mal einen Tipp geben darfst, was es damit auf sich hat, Körpersprache zu spüren, zu machen ohne Worte. Was würdest du Menschen raten, die da besser werden wollen? Außer, dass sie natürlich in deine Show kommen. Ist ja ganz klar, selbstverständlich.
Aber die Show gar nicht mal so sehr. Also da würde ich dann wirklich die Workshops noch mehr ans Herz legen. Mhm. Die Show ist sehr schöne Unterhaltung, aber vom Business-Wert her ist die okay. Ja? Es ist eine Unterhaltungsshow für jedermann. Und du meinst jetzt praktisch einen Tipp für Business-Leute im Business-Alltag.
Genau.
Ja, also ein guter Freund von mir ist der Frank Scheelen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Doch. Frank Scheelen von den Insights-Success-Analysen. Ja, ja. Und den finde ich unglaublich inspirierend. Und der hat einmal zu mir den Satz gesagt, Thorsten, ein Mitarbeiter verlässt in den seltensten Fällen das Unternehmen. Mhm. Ein Mitarbeiter verlässt fast immer die Führungskraft. Das heißt, wenn die Leute nicht gut geführt werden, dann fangen die an, dass es denen nicht gut geht. Und ich mache gerade sehr viele Business-Workshops. Und in den Workshops kriege ich eine Rückmeldung immer, bevor es losgeht, in diesen Gesprächen, die ich führe, bevor es losgeht, ne, ist die Rückmeldung immer, wir haben gerade Probleme, Fachleute anzustellen. Wir haben diesen Fachkräftemangel. Wir spüren diesen Fachkräftemangel. Das ist offensichtlich gerade der Faktor, an denen der Kittel am stärksten brennt. Und ich glaube, dass wir nur deshalb Fachkräftemangel haben, weil wir als Führungskraft nicht in der Lage sind, einmal zu erkennen, was bringt derjenige denn mit? Also was ist wirklich das, was den antreibt? Was findet der wirklich toll? Wofür brennt derjenige wirklich? Mhm. Und das kann er in mein Unternehmen einbringen oder halt eben nicht. Oder aber ich bin nicht in der Lage, meine Leute gut zu führen. Und deshalb haben die irgendwann dieses Gefühl des ausgebrannt sein. Ich nenne es jetzt bewusst nicht Burnout. Nicht jeder fällt direkt in Burnout. No. Aber die sind gelangweilt, die sind gestresst, die sind frustriert, die sind vielleicht wütend, weil sie sich einfach schlecht geführt fühlen, weil sie den Eindruck haben, ich kann hier sowieso nichts machen. Ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwie mich wirklich einzubringen. Und dann gehen die irgendwann. Weil es gibt für uns als Mensch nichts Schlimmeres, als das Gefühl zu haben, ich kann nichts beitragen. Was ich mache, ist egal. Mm, genau. Das hat auch mit dem Geld dann nichts zu tun. Mhm. Stell dir mal vor, du würdest ein Jahr lang die Aufgabe bekommen, jeden Morgen ein Loch zu graben und am Nachmittag dieses Loch wieder zuzugraben. Ein Jahr lang würdest du das machen. Jeden Tag. Und du würdest am Ende des Jahres sehr viel Geld dafür bekommen. Mhm. Ich bin mir sicher, nach 3 Monaten würdest du aufhören.
Absolut.
Du würdest nicht sagen, ich ziehe das Ganze jetzt noch 9 Monate durch, weil am Schluss kriege ich so viel Geld. Du würdest sagen, ich kann das nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus.
Es sei denn, ich würde bei der Telekom arbeiten. Aber legen dann noch ein Kabel da rein. Ne? Haben sie gerade gestern gemacht bei uns vor der Tür.
Also es mag Ausnahmen geben, aber ich glaube, die Leute, auch die deinen Podcast hören, die werden auch sagen, nein, ich will einen Beitrag leisten zu dem, was ich mache. Und das zu erkennen, also was zeichnet denjenigen aus, wo ist der gut eingesetzt? Ist das eher ein Extrovertierter oder ein Introvertierter? Ist der eher auf der Sachebene oder auf der Gefühlsebene unterwegs? Ist das jemand, der eher sichtbar sein will oder jemand, der lieber in der zweiten Reihe steht und die Fäden im Hintergrund zieht? Oder kann derjenige vielleicht sogar beides? Das zu erkennen, das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, die wir als Führungskraft haben können, um die Leute richtig und auch typgerecht einzusetzen.
Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann es gar nicht geben. Ja. Lieber Thorsten, ich danke dir sehr für diese Gedanken, die du weitergetragen hast in die Welt. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Show heute Abend.
Ja, bin ich
auch.
Wenn
du die Gedanken deiner Zuschauer liest.
Ja.
Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung. Schön, dass du vorbeigekommen bist.